Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, vierter Advent. Heiligabend ist nicht mehr weit, Weihnachten ist nicht mehr weit und auch Neujahr ist nicht mehr weit. Vorab, wie ich es ab und zu mache, eine kurze Geschichte, die uns einleiten soll in das Thema. Ob sie wirklich so stattgefunden hat, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht das Wichtige. Es wird von einem Mann erzählt, der im Bundesstaat Minnesota in einen heftigen Schneesturm im Wald geriet und sich verirrt hatte. Der Sturm war so stark, dass der Mann wenig Hoffnung hatte, zu überleben, als er plötzlich ein kleines Licht in der Ferne sah, das von einer Hütte kam. Er schleppte sich mit letzter Kraft dorthin und konnte dadurch überleben. Er war ein wohlhabender Mann und war so glücklich, diese Hütte gefunden zu haben, dass er sie kaufte. Er ließ sie abreißen und baute dort ein großes Haus. Auf der Spitze des Hauses ließ er ein Drehlicht installieren. Und jedes Mal, wenn ein Schneesturm tobt, macht er das Licht an, um Umherirrende zu leiten und sie durch das Licht gerettet werden können. Für die Menschheit heutzutage ist Jesus dieses Licht, das sich dreht und uns zur Rettung gegeben wird. Und jetzt in der Adventszeit, wo so viele Lichter angezündet werden, ist es noch wichtiger, dass wir den Menschen das richtige Licht zeigen. Wir haben bei uns an der Straße eine Nachbarin, ich glaube, die hat ein Sonderabkommen mit den Stadtwerken, weil die ganze Straßenbeleuchtung, die kann nachts ausgeschaltet werden. So viele Lichter hat die am Haus. Also das ist so wirklich American Style hat sie da. Wir haben im Lukas-Evangelium ein Gebet, was uns helfen kann, zu erkennen und den Menschen Jesus anzukündigen und das Licht der Errettung zu zeigen. Der Predigttext steht heute im Lukas-Evangelium, nämlich das Loblied des Zacharias. Wer die Geschichte von Zacharias kennt, weiß, er und seine Frau waren schon ziemlich alt geworden und waren kinderlos. Und Gott sagt ihm dann, dass er ein Nachkommen bekommen wird. Natürlich zweifelt Zacharias dran, hätte ich bestimmt auch gemacht. Und er verliert dadurch seine Stimme. Eigentlich auch doof, oder? Er soll eigentlich das Wort verkündigen im Tempel, er hat ja im Tempel gearbeitet und auf einmal sagt Gott, wie, du glaubst mir nicht, dann bleibst du jetzt stumm. Ich weiß, wenn es bei mir passieren würde, würden einige froh sein, sagen, endlich hält er mal seinen Mund. Aber es ist einfach so. Er bleibt stumm. Und erst als sein Sohn geboren wird und er ihm den Namen gibt, den Gott ihm gesagt hat, was er geben sollte, bekommt er wieder seine Stimme. Und das Erste, was er tut, ist, Gott zu loben und sein Wort weiterzugeben. Und ich möchte den Text heute in zwei Teilen lesen. Zuerst werden wir uns die Würdigung des Zacharias Gott gegenüber anschauen. Und ich lese aus Lukas 1 die Verse 68 bis 75 erstmal. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israel. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihn Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde retten und uns aus den Händen aller derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Helligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Zacharias spricht davon, dass Gott sein Volk besucht und ihm wohlwollend gegenübertritt. Durch seinen Besuch bringt er die Erlösung für sein Volk. Er löst das Versprechen ein, das er Abraham gegeben hat, das er David gegeben hat. Aber auch das Versprechen, das er seinem Volk Israel gegeben hat. durch die vielen Propheten. Schon am Anfang der Geschichte mit der Menschheit verspricht er in 1. Mose 3, 15, er wird dir den Kopf zertreten. Hier spricht er von dem Nachkommen der Frau und von dem Nachkommen der Schlange. Dadurch befreit Gott sein Volk von seinen Feinden. Zwar anders, als wie sich das Volk das gewünscht hätte, aber er schließt damit den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Und jetzt trifft durch pure Gnade seine Erlösung in Kraft. Weil nur durch seine Gnade können wir in diesem Bund sein. Und er gibt uns damit die Möglichkeit und das Privileg, ihm zu dienen. Wahnsinn, oder? Er rettet uns und dafür darf ich ihm dienen. Obwohl ich nichts dafür getan habe. Obwohl durch meine Taten ich es noch nicht mal wirklich verdient hätte, gerettet zu werden. Ich habe euch ja letzten Sonntag erzählt, dass wir von unserer Mannschaft aus ein Turnier hatten und wir sind 22. von 28 geworden, also so schlecht standen wir gar nicht da. Wir haben noch 6 hinter uns gelassen. Aber stellt euch vor, kurz vor dem Finale kommt die Turnierleitung zu uns und sagt, wisst ihr was, ihr seid zwar nur 22., aber ihr dürft das Finale spielen. Leider haben sie es nicht gemacht. Aber das wäre pure Gnade gewesen. Weil wir haben es nicht verdient, ins Finale zu kommen. Und Matthias lacht und Millot auch, weil so wie wir gespielt haben, vor allem die letzten 2 Spiele, da bin ich verwundert, dass wir überhaupt 22. geworden sind. Nein, aber es wäre pure Gnade gewesen. Und so ist es eben auch bei Gott mit uns. Er gibt uns die Gnade, obwohl wir es nicht verdient haben. Und Gott geht noch einen Schritt weiter. Er sichert uns zu, dass wir ihm dienen dürfen, ein Leben lang, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und es freut mich besonders, auch an diesen Tagen, dass diese Zusage auch den Familien gilt, die aus ihren eigenen Ländern fliehen müssen, weil sie es dort nicht tun dürfen. Und hier in ein Land kommen, wo sie ohne Angst Gott anbeten können. In Freiheit ihren Glauben leben dürfen. Ich habe am Anfang von diesem Mann erzählt, der sich verirrt hatte und ein Haus bauen ließ, um Menschen zu retten. Jetzt sind wir an der Reihe, so ein Haus zu errichten. Jetzt sind wir an der Reihe, dieses Drehlicht zu sein, um den Menschen den Weg in die Errettung zu zeigen. Und deswegen lesen wir jetzt den zweiten Teil des Textes, weil hier spricht Zacharias von der Aufgabe, die sein Sohn Johannes haben wird, von 76 bis 79. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und uns unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Ich kann mir vorstellen, dass nachdem Zacharias bewusst wurde, was sein Sohn für eine Aufgabe hatte, er voller Stolz war und nicht mehr mal in seinen Mantel passte. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Prophet des Höchsten genannt zu werden. Dem, der ihm den Weg vorbereiten soll. Also, keine Ahnung, wie man sich da fühlen muss. Aber soll ich euch was verraten? Das ist dieses Prophet des Höchsten gilt nicht nur für Johannes, den Täufer. Es gilt für jeden von uns. Weil jeder von uns soll den Weg, die Wiederkunft von Jesus vorbereiten, indem wir den Menschen diesen Weg aufzeigen. Johannes sollte das Volk auf die Rettung durch den Messias vorbereiten. Er sollte ihnen klar machen, dass das Reich Gottes in Reichweite vor ihren Augen war. Und das ist eben auch unser Auftrag. Wir sollen die Umherirrenden den Weg zur Rettung aufzeigen. Wir sollen ihnen klar machen, dass das Reich Gottes schon unter uns ist und sie damit hinein dürfen. Johannes sollte dem Volk erklären, wie diese Rettung aussehen würde, dass das Licht zu ihnen kommen würde und sie nicht mehr in der Dunkelheit umherirren müssen. Und das ist eben auch unser Auftrag, den Menschen den Weg zu weisen, ihnen aufzuzeigen, dass es Vergebung der Sünden gibt, dass Gott schon mitten unter uns ist, eigentlich nur um auf jeden von uns zu warten. Es heißt, Advent ist die Wartezeit auf die Ankunft Jesus. Aber wisst ihr, Jesus wartet auch auf uns. Er war heute Morgen der Erste, der hier war und auf uns gewartet hat, dass wir kommen. Wir sollen sie aus der Finsternis herausführen, ihnen ein Licht sein in den Weg der Rettung. Dieser Text bringt Hoffnung für die, die verzweifelt sind. Die verzweifelt sind und für die die Dunkelheit in einen ausweglosen, nichts führen. Und wir sind die Hoffnungsträger, die Fackelträger, wie bei der Olympiade. Habt ihr bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, vielleicht auch einer von euch live. Die laufen ja von Land zu Land und es gibt viele, die dann den Fackelträger hinterherlaufen. Und das sollen wir eben sein. Wir sind dazu aufgerufen, den Menschen ihre Sündhaftigkeit aufzuzeigen und zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der sie davon befreien will. Ich weiß, heutzutage ist es nicht so leicht, von wegen Sündhaftigkeit aufzuzeigen. Ich glaube, wenn ich auf die Straße gehen würde und jemanden ansprechen würde, sag mal, glaubst du an Jesus? Nein. Ja, dann bist du ein Sünder. Bam! Der würde mir eine klatschen. Weil heutzutage ist doch alles normal. Es gibt eigentlich gar keine Sünde mehr, oder? Jeder lebt so, wie er denkt, gut zu leben. Und Sünde, was ist das? Aber wir sind dafür da, denen zu sagen, hey, ohne Gott bist du verloren. Ohne Jesus gibt es keine Vergebung. Wir haben heute den 4. Advent. Die Stadt und die Häuser sind schon lange mit Lichterketten geschmückt. Überall sind Kerzen angezündet und die Menschen sind dabei, die letzten Vorbereitungen für das Fest zu treffen. Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich immer gerne früh morgens einkaufen. Da sind die Läden nicht so voll, stehst du nicht so lange an der Kasse. Und am Freitag war ich um 9:30 und ich dachte, was ist denn jetzt los? Es war voll bis zum geht nicht mehr. Und da meinte die eine Kassiererin zu mir, ja, das geht jetzt schon seit 3 Tagen so. Egal zu welcher Uhrzeit, der Laden ist rappelvoll. Klar, die letzten Vorbereitungen, die letzten Besorgungen, aber ich denke mal, dass es morgen und am Dienstag und am Mittwoch morgen immer noch so sein wird. Und ich bin ehrlich, ich finde es traurig und komisch, dass man nur bestimmte Tage braucht, um sich daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Ich finde es traurig, dass die Menschheit nur noch Advent feiert und da an die Geburt Jesus denkt und Ostern ist ja auch nicht mehr so weit, da dann eben, dass Jesus gestorben ist. Aber die meisten von den Menschen heutzutage, die wissen gar nicht mehr wirklich den Sinn. Wenn wir auf die Straße gehen und fragen, wer ist die Hauptperson Weihnachten, dann wird zu 80% der Weihnachtsmann genannt. Und den Ostern genau das Gleiche. Wenn wir da fragen, ja, der Osterhase und die versteckten Eier. Ich meine, ich habe bis heute noch nicht den Zusammenhang zwischen Hase und Eiern gefunden, aber gut, ist eben so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich dieses Licht sind. Wir haben vor 2 Sonntagen, am 2. Advent, Abendmahl gefeiert. Und das, was uns Jesus hinterlassen hat, was seine Liebestat war, um daran zu gedenken. Und zwischen diesen beiden Gegebenheiten, seine Geburt und seinen Tod und dann die Auferstehung, liegen einige Jahrzehnte dazwischen. Laut den Berichten fing ja Jesus seinen Dienst mit 30 an. Also sind mindestens 30 Jahre vergangen zwischen Geburt und seinem Dienst. Und ich sehe es für mich als meine Aufgabe, den Menschen wirklich klar zu machen, dass die eine Feier ohne die andere keine Wirkung hätte. Wenn Jesus nicht als Mensch geboren worden wäre, hätte er natürlich auch nicht sterben können. Aber wenn er nicht gestorben wäre und auferstanden hätte, dann hätte er den Tod nicht bezwingen bezwungen. Und dann hätten wir diese Errettung nicht. Also gehören diese zwei Feiern zusammen. Und auch wenn sie zeitmäßig so ein paar Monate auseinander liegen, das eine ohne das andere würde nichts auswirken. Gott musste auf diese Welt als unschuldiges, neugeborenes Kind kommen und musste dann sterben und auferstehen, damit unsere Rettung vollkommen werden konnte. Advent heißt Ankunft. Lasst uns also den Menschen sagen, Gott ist am Kommen und wartet auf dich. Gott wartet mit offenen Armen auf dich. Lasst uns den Menschen sagen, Gott ist angekommen. Lasst ihn nicht draußen vor der Tür stehen. Johannes hat das Volk Israel auf Jesus vorbereitet. Lasst uns dasselbe mit den Menschen hier in Hannover-Linden und auch in unserer persönlichen Nachbarschaft tun. Sie auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Ihnen klarzumachen, hey, noch bist du in der Gnadenzeit. Noch hast du Zeit, umzukehren. Noch haben wir Zeit, das Evangelium weiterzugeben. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich eines Tages vor Gott bin, dass er mir so eine lange Liste aufsagen wird, guck mal, bei denen hast du vergessen, mich anzukündigen. Die Chance hast du verbraucht. Deswegen lasst uns gerade jetzt nochmal in diesem ganzen Chaos, der in der Welt stattfindet.